Hallo und herzlich willkommen zu Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wie immer der Florian, ich hoste diesen Podcast und wir sind auf der Suche nach modernen Arbeitsformen und wie wir die Organisation da draußen etwas wandelbarer und ja einfach agiler und dezentraler aufstellen können. Wir sind mitten in Teil 2 in der Folge mit Martin zur vertikalen Weiterentwicklung zum Thema vertikale Führung. Wir haben letzte Woche relativ viel gesprochen, wir mussten einen Zweiteiler daraus machen, deswegen das ist einmal das Intro hier. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, das werdet ihr unten in den Shownotes finden, da könnt ihr erstmal die Folge reinhören, sonst macht das hier gerade nicht ganz so viel Sinn, was ihr gerade hört. Also hört euch Teil 1 nochmal an, wenn ihr schon Teil 1 gehört habt, dann herzlich willkommen zurück zu Teil Nummer 2 und viel Spaß mit der Folge auf jeden Fall. Wir springen direkt dann in die Themen rein, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Viel Spaß! Ich merke auf jeden Fall, da steckt eine Menge Energie in diesem Punkt drin, wo man gerade Teams besser machen kann. Also du hast jetzt ja gesagt, so wenn so Sachen beeinflusst werden, habe ich gerade so an so Punkte wie Hordenverhalten zum Beispiel auch gedacht. Also was passiert jetzt, wenn wir zu 10 in einem Raum sitzen und wir müssen uns für eins von 3 Optionen entscheiden und wir stehen nacheinander auf und kleben einen Punkt dahin? Dann wird man sehr schnell dieses Hordenverhalten merken, dass der Erste halt einen sehr, sehr starken Einfluss auf alle anderen hat. Vielleicht gibt der Erste den beim Ersten hin, der Zweite entscheidet sich vielleicht noch beim Zweiten hinzukleben und der Dritte, der hingeht, der ist schon so ein bisschen vorgeprimed, der merkt schon, okay, keiner hat die 3 genommen, das muss die schlechteste Option anscheinend sein. Ich klebe am besten auch mal meinen Punkt zu 1 oder 2, weil das war ja auch in so meinem Universum mit drin, ist ja okay, ich klebe den jetzt auch bei der 1 hin.
Oder wenn der Florian bei der 1 geklebt hat, ich will den Florian nicht verärgern, dann klebe ich auch
genau,
bei der 1.
Genau, das ist dann nochmal eine Stufe mehr und wenn ich dann sogar sehe, wer hat wohin geklebt, das wird dann noch schlimmer und so sind plötzlich schon 2 bei der 1, dann kommt der Nächste hin und dann hat die 3 ja immer noch keine, der andere hat schon 2 und dann fängt so dieses Hordenverhalten an und das ist dann super schwer, gerade wenn du nachher hinten dran kommst, so der 6., 7., 8. von 10 Leuten und da klebt immer noch nichts bei der 3, dann willst du auch nichts mehr bei der 3 hinkleben, weil dann bist du ja der eine, der plötzlich die 3 haben will, obwohl alle anderen im Raum das ja auch nicht haben
wollten. Oder du machst es aus Prinzip, weil es vielleicht gar nichts mehr bedeutet, weil du der Letzte bist, der klebst.
Ja, also auch da wieder, ne? Ob wer dann im Raum mit drin ist, wenn dann dein Chef, deine Chefin mit drin ist, die dann vielleicht denkt, hey, warum klebt denn der jetzt die 3 dahin? Wir sagen hier alle, die 1 ist die bessere Option.
Ja.
Da scheint die irgendwie nicht entscheidungsfähig zu sein oder irgendwie das ganze Thema nicht verstanden zu haben. Also da spielt ja dann sehr, sehr viel mit dann in dem Moment auch. Und da gibt es ganz einfache Tricks, dem entgegen zu wirken eigentlich. Man kann anfangen, Meinungsrunden zum Beispiel zu bilden in Meetings, dass so dominante Menschen gar nicht immer reden. Oder man kann bewusst diese Leute mal identifizieren und sagen, die dürfen erst zum Schluss reden. Alle anderen müssen vorher reden. Also Meinungsrunden zum Beispiel 2-mal jeden reden lassen für 1-2 Minuten nacheinander, also auch nicht durcheinander, sondern nacheinander. Und wenn man 2-mal durchgespielt hat, dann hat jeder mal einmal seine Meinung gesagt, konnte auf den anderen auch nochmal eingehen. So muss auch jeder was sagen. Und beim Hordenverhalten lässt sich sehr einfach lösen, indem man halt einfach die Auswahl im Stillen treffen muss. Also ich muss auf den Punkt vielleicht schon 1, 2 oder 3 draufschreiben.
Dann wird gemeinsam, sage ich mal.
Genau, also jeder tut gleichzeitig entscheiden, ja. Dadurch kann keiner vorprime und dann musst du eigentlich nur noch vorne hinlaufen und die Zahl, die du eh schon aufgeschrieben hast, halt hinkleben. Und dann ist es auch egal, dann kann es kein Hordenverhalten mehr geben, außer ich klebe meine Zahl dann doch woanders einfach hin.
Wie trefft ihr Entscheidungen, wenn es ungefähr 50-50 ist? Weil das ist ja, glaube ich, eher so der kritische Punkt. Wenn es jetzt so 80-20 ist, dann ist es halt so, ja gut, dann machen wir das
also
halt.
Also wir sind mittlerweile weg von so Mehrheitsentscheidungen. Wir gehen, entweder machen wir eine integrative Einwandsentscheidung oder wir gehen halt hin und gucken, was das kleinste Übel sozusagen ist. Also wir gucken von jetzt fällt mir gerade der Begriff gar nicht ein. Wir gehen hin und sagen halt, was ist sozusagen das Schlechteste, mit dem ich leben kann? Also wo habe ich sozusagen Vetos? Also von 1 bis 10, wenn ich sage, wo gehen wir heute Abend essen? Das ist mal als Beispiel. Und jetzt sagst du Italiener und ich sage Spanier. Und dann kommen wir nicht zusammen. Weil mein Favorite ist halt Spanisch, dein Favorite ist halt Italienisch essen zu gehen. Und auf dieser Basis können wir keine Entscheidung treffen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir würden von 1 bis 10 entscheiden, wie abgeneigt ich sozusagen gegen Italienisch bin oder du gegen Spanisch bist, dann können wir das halt, gerade wenn wir mehrere Menschen sind, halt super einfach machen. Wenn ich jetzt sage, hey, Italienisch geht gar nicht, ich finde da ständig nichts zu essen, ich habe eine Glutenunverträglichkeit, die haben nur Pizza und Nudeln, da kann ich nichts essen, dann hätte ich halt einen sehr, sehr hohen, ein sehr hohes Veto sozusagen dagegen. Dann würde ich sozusagen eine 10 verteilen und würde sagen, hey, sorry, wenn ihr jetzt dahin geht, dann werde ich definitiv nicht mitkommen, dann bin ich sofort raus. Bis hin zu einer 0 theoretisch. Klar, mache ich voll mit, bin ich total happy, wenn wir zum Italiener gehen. Und das macht man praktisch für jede Entscheidung. Und dann kommt am Ende halt eine Zahl raus, geteilt durch die Anzahl der Leute, die gewotet haben. Und dem mit der kleinsten Widerstandsabfragen, zumindest gebe ich um Widerstände sozusagen, zu messen. Der mit dem kleinsten Widerstand, der gewinnt am Ende, weil dann sozusagen, okay, ich mag vielleicht Italienisch nicht so, aber ich würde mitgehen, esse ich halt einen Salat und komme ich auch mit klar. Würde vom Spanier ja wahrscheinlich auch essen. Und so kann ich, würde zwar trotzdem gerne lieber zum Spanier gehen, aber ich gehe mit dir. Und wenn wir jetzt irgendwie, weiß nicht, 10 Leute sind, dann wirst du ja niemals auf den Nenner kommen. Deswegen musst du mit Widerstandsabfragen arbeiten.
Ist da nicht so, dass du doch das Ergebnis hast, dass dann vielleicht keiner so richtig zufrieden ist? Würdest du sagen, das ist auch ein Bedenken? Weil es kann ja auch sein, dass irgendwie passieren. Die Hälfte sagen, boah, Italiener, das wäre so richtig, richtig gut.
Ja.
Und es gibt halt einen, der eine 10 verteilen würde, so dagegen. Und dann,
genau, was ich meine? Genau. Also klar, natürlich muss man auf diese Datenpunkte so ein bisschen achten. Und die Leute müssen natürlich ehrlich zu sich sein und nicht nur 0, 0, 0 und dann 10, weil ich würde alles mitgehen. Bis
einfach
auf das
aus Prinzip, ne?
Aus Prinzip, da, genau. Ja. Das hat auch so einen Lerneffekt bei den einzelnen Personen. Wie treffen sie Entscheidungen? Das muss man natürlich dann auch antrainieren. Wir haben eher festgestellt, dass das Gegenteil eingetreten ist, dass Entscheidungen dadurch viel besser akzeptiert werden, weil in der breiten Masse wir sozusagen den kleinsten Widerstand dagegen haben. Und darum geht es ja letztlich auch. Wir können nicht, gerade bei 100, 200, 300, 400 Menschen, können wir nicht alle gemeinsam für eine Sache sein. Das geht nicht. Wir können uns nicht auf ein Restaurant, auf eine Essensart einigen. Da werden wir niemals auf einen Nenner kommen. Aber wenn wir sagen, was ist denn eigentlich für die Gemeinschaft der kleinste Widerstand, wo können wir alle irgendwie mit leben, ohne dass hier die Leute kündigen würden? Also ist ja sozusagen der schlimmste Umstand.
Außer
sozusagen.
Wenn einer immer 10 mit Italienisch gibt, dann muss der halt irgendwann gekündigt werden.
Ja, dann genau. Aber das ist zumindest für uns halt ein sehr guter Messpunkt, weil wir dadurch sehr fair sagen, ich kann ja auch eine 2, eine 3, eine 4 abgeben. Da bin ich ja jetzt, wenn wir das jetzt auswählen, nicht irgendwie beleidigt oder wird sofort schreiend weglaufen, sondern ich kann ja anscheinend damit leben unter gewissen Umständen. Und wenn wir
es geht ja auch darum, ich muss nicht unbedingt heute essen, was ich richtig toll finde, sondern es geht ja eigentlich darum,
um die
zusammen,
Gemeinschaft.
Genau, man setzt sich ja irgendwo zusammen hin und das Essen ist dann halt vielleicht so 50%.
Und das ist ja bei jeder Entscheidung auch so, die ich innerhalb der Firma treffe in irgendeiner Form, egal was ich jetzt entscheide. Und weil ich ja auch weiß, dass der Gemeinschaft sich alle irgendwie wohlfühlen und keiner jetzt hier mit einer 10, also sobald jemand auch eine 10 angibt, musst du darüber reden. Also eigentlich darfst du diese Option dann gar nicht mehr wählen, da musst du darüber reden. Und dann gibt es im Endeffekt zwei Optionen. Entweder du schaust, ob du die Optionen verändern kannst, dass derjenige keine 10 mehr votet, oder sozusagen das System scheidet sozusagen selber aus. Also derjenige geht halt einfach nicht mit essen. Und dann musst du aber auch die Entscheidung treffen, dass es okay für die Gemeinschaft ist, wenn die eine Person dann eben nicht mitkommt.
Fällt dir das schwer? Also bist du schon mal öfter oder hin und wieder in der Position, wo du tatsächlich so entscheiden musst, dass du Leute, ich will nicht sagen verletzt, aber dass du Leuten quasi auf die Füße trittst zum gewissen Grad?
Zum Glück nicht. Wir bewegen uns in den meisten Entscheidungen, die wir hier treffen, eher so zwischen 0 bis 7, sage ich mal, sind so die meisten Sachen. Meistens ist es schon so, dass wenn eine 10 entsteht, dass es schon sehr viele Zehner entstehen, sage ich mal. Wenn wir gerade so, sag mal, sehr Business-Entscheidung. Gehen wir mal eher zum Business wieder, nicht zum Abendessen hin. Wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt sozusagen Strategie A, B oder C wählen, dann ist schon sehr häufig klar, dass da nicht nur eine 10 plötzlich auftaucht. Wenn wir jetzt sagen, wie gehen wir mit der Konferenz XY um, wollen wir die größer, kleiner machen, wollen wir die Zielgruppe ändern, dann gibt es meistens schon sehr genaue Muster von Meinungen, warum. Wir reden ja auch nicht ohne Grund dann darüber in dem Moment, sondern es gab ja dann schon irgendwie so ein Business-Bedürfnis, diese Entscheidung auch treffen zu wollen. Und dann gibt es diese Richtung in den Köpfen der Leute ja auch schon, weil wir ja natürlich auch ein bisschen homogen hier sind von der Art und Weise und das dadurch dann auch ein bisschen leichter einem fällt. Trotzdem muss man das antrainieren. Wir haben extra Coaches in diesen Prozessen, die nicht in der Entscheidungsfindung mit involviert sind, die dann natürlich auch versuchen, diesen Prozess auf eine gewisse neutrale Ebene auch zu bringen. Das geht natürlich nicht immer, aber die versuchen das natürlich auch durch Beifragen, durch immer wieder auch viel aufschreiben, also ja auch diese Option sehr detailliert aufschreiben und auch schauen, hey, was bedeutet das denn, wenn ich das jetzt mache? Was hat das für Konsequenzen? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Und dann kann jeder auch für sich selber ja auch abwägen, was hat das für mich persönliche Konsequenzen? Was hat das für die Company für Konsequenzen? Und so weiter. Und daraufhin kann man ja dann auch seinen Widerstand dagegen messen.
Das heißt, du würdest schon sagen, dass ihr stark versucht, die Hierarchien flach zu halten?
Genau, also haben wir im Endeffekt ja auch. Wir haben ja keine Führungskräfte hier bei Seibert, zumindest nicht in dem klassischen Sinne. Wir haben natürlich trotzdem Führungsaufgaben, die zu erledigen sind, und zwar jede Menge auch. Und die versuchen wir so viel zu verteilen, wie wir nur können, auf viele Köpfe, damit jeder sozusagen daran partizipiert und wir auch vor allem Führungsaufgaben, die in irgendeiner Form stattfinden, so dezentral und so lokal an der Wertschöpfung stattfinden zu lassen, wo sie eben hingehört.
Wie geht ihr dann mit dem Thema Verantwortung um? Ich meine, klar, die Führung, die Aufgabe wird verteilt. Heißt das dann auch, die Verantwortung und alle, also die Verantwortung und die komplette Gewalt sind bei der Person? Und
also führen heißt ja nicht, dass ich alleine verantwortlich bin.
IT-Ausfälle sind teuer. Der letzte globale Zusammenbruch am 17. Juli kostete laut The Guardian Unternehmen mehr als 5 Milliarden Dollar. Die Lösung? Business Continuity Management. Melde dich jetzt zum kostenlosen Webinar von Seibert Media am 24. September an und lerne, wie du dein Unternehmen krisensicher machst. Erfahre, wie du Ausfallzeiten minimierst, Datenverluste verhinderst und schnell wieder handlungsfähig wirst. Infos und Anmeldung in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Verantwortlich bin, wenn dann irgendwas passiert oder für das, was ich entscheide. Im besten Falle legen wir es immer so, dass eine Verantwortlichkeit innerhalb eines Teams liegt. Weil es ja irgendeine Verantwortlichkeit für irgendeinen Service, für irgendeinen Kundenauftrag, also für irgendeine wertschöpfende Tätigkeit letztlich gibt. Und im besten Fall liegt es nicht bei einer Einzelperson, sondern innerhalb eines Teams.
Und was bedeutet das dann? Also sagen wir mal, es gibt ein Projekt und das Projekt schlägt fehl aus irgendeinem Grund, ob jetzt Individuum oder Kollektiv, und die Verantwortlichkeit liegt bei dem Team. Was ist dann die Konsequenz daraus, sage ich mal?
Also das Team hat im besten Fall einen Coach und arbeitet mit dem Coach oder der Coachin zusammen daran, das Ganze natürlich erstmal auf. Es gibt ja erstmal zwei Aspekte, die man dabei betrachten muss. Wenn etwas schief geht, steht hoffnungsvoll ja auch ein Kunde dahinter. Das heißt, das Team hat erstmal die Verantwortung, sich zu überlegen, zusammen mit dem Kunden, das ist ja auch immer noch das Thema, ne? Man steckt ja auch zusammen in diesem Boot, wir arbeiten mit dem Kunden auf Augenhöhe an einem Projekt und keiner hat ja Spaß daran, dass etwas schief läuft, weder wir noch der Kunde. Und letztlich geht es ja darum, mit dem Kunden ja auch erstmal neutral darüber zu sprechen, auf Augenhöhe, warum ist es jetzt schief gelaufen und was können wir jetzt tun, um es in irgendeiner Form zu retten. Sollen wir es komplett abbrechen? Sollen wir irgendwas ändern? Sollen wir den Scope verändern? Sollen wir, auf eine andere Technologie switchen, etc. Also irgendeine Art Lösung muss mit dem Kunden zusammen erarbeitet werden. Das ist sozusagen erstmal primär das Wichtigste, weil der Kunde steht ja da in dem mit dem Fokus und hat ja jetzt gerade dieses Problem und das muss man in irgendeiner Form lösen. Und das ist das eine, wo das Team sozusagen entscheiden muss, auch Energie dort rein zu investieren, weil das hat gerade absolute Priorität, weil man da aus welchen Gründen auch immer einen Fehler gemacht hat. Und das muss man lösen. Das zweite ist, dann auch in die Reflexion reinzugehen, warum dieser Fehler entstanden ist und was sie tun können, damit das nicht nochmal passiert. Ist da vielleicht schon was im Vertrieb schiefgelaufen, in der Angebotsphase? Hat uns ein Skill gefehlt? Hat der Kunde vielleicht falsch kommuniziert? Waren wir doch nicht so dokumentationsfreudig innerhalb des Prozesses etc. etc.? Das sind Dinge, die man ausarbeiten kann, wodurch man dann eben danach sagt, okay, das darf uns in der Form so nicht nochmal passieren. Da müssen wir irgendwas anpassen. Beim nächsten Kunden sprechen wir das dann vorher an. Keine Ahnung, wir briefen den Vertrieb oder wir holen den Vertrieb zu uns ins Team sogar rein, dass sie mit im Boot sitzen, dass sie sozusagen nicht extern einfach irgendwas verkaufen können und dann ihren Boni kriegen, was es eh nicht gibt bei uns. Und wir dann sozusagen hier im Consulting nachher die Probleme haben, sondern wir gemeinsam sind ja dafür verantwortlich. Und auch der Vertrieb, auch das Marketing, das Consulting, alle drei im Dreiklang haben ja sozusagen die Verantwortung dafür, dass das, was man sozusagen an den Kunden ausliefert, auch das ist, was der Kunde erwartet und ein gutes Ergebnis hat.
Das heißt, der Vertrieb hat auch ein Interesse daran, etwas zu verkaufen, was vertrieben werden kann tatsächlich.
Natürlich, genau. Also wenn der Vertrieb seinen Job nicht richtig gut macht, dann haben die Consultants nichts zu tun. Und wenn die Consultants nichts zu tun haben, kriegt halt auch keiner Geld hier. Und dadurch, dass alle gleichmäßig beteiligt werden, haben alle natürlich auch ein gleichmäßiges Interesse daran, auch entsprechend gut zu performen.
Ja, das ist gut. Die Anreize zu verknüpfen da auf jeden Fall.
Definitiv, das schafft auf jeden Fall so ein Gemeinschaftsgefühl auch und da am besten so crossfunktionale Teams wie nur möglich aufstellen, so nah wie möglich an der Wertschöpfungskette heran, so nah wie möglich an den Kunden heran, damit die zumindest für das, was sie brauchen, auch alle Entscheidungen treffen können. Ja, und da ist, glaube ich, dieser Multiperspektivitätspunkt sehr, sehr wichtig, dass ich eben halt auch diese verschiedenen Situationen, die verschiedenen Menschen, die verschiedenen Bedürfnisse, die dann auch entstehen, auch verstehen kann letztlich.
Ja.
Aber du hast noch einen dritten Punkt genannt, integratives Denken.
Genau.
Den musst du, glaube ich, auch nochmal erklären.
Ja, mache ich. Dabei geht es darum, manchmal steht man vor Situationen, bei denen es scheinbar nur ein Entweder-Oder gibt. Oft dann vielleicht auch persönlich, wo man sagt, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe seit einem halben Jahr meinen Urlaub geplant und dann sagt meine Schwester, sie heiratet und das ist dann, fällt halt irgendwie zusammen. Schon steckt man irgendwie in einem Dilemma. Und so nennen wir das auch Dilemma. Also das ist halt dann das Dilemma, in dem man steckt. Und dahinter steckt dann eigentlich eine Polarität. Eine Polarität bedeutet, es gibt, sage ich mal, weiß und schwarz, oben und unten. Also zwei entgegengesetzte Pole oder entgegengesetzte Aspekte, eigentlich aber von dem gleichen Problem dahinter. Ne? Also einmal halt die, vielleicht mein Bedürfnis nach Urlaub und auf der anderen Seite mein Verantwortungsbewusstsein für die Familie oder auch mein Bedürfnis halt, mich darum zu kümmern. Und je nachdem, wie weit man mit der Fähigkeit ist, im integrativen Denken ist, fällt es einem leichter oder schwieriger, eine Lösung zu finden, die vielleicht ein Win-Win ist, also die beides dann halt zielführend und auch ohne Verluste vereint, sage ich mal.
Gut, in dem Fall wahrscheinlich jetzt sehr schwierig.
Genau, also ich sitze jetzt hier und da müsste ich auch schon drüber nachdenken. Also es ist auch die von den drei oder der von den drei Aspekten, der wirklich kognitiv am schwierigsten ist.
Was macht ihr dann da? Also wie trainiert ihr so etwas? Problem, klar, vereinfacht, Win-Win-Situation, wahrscheinlich ein bisschen was mit Spieltheorie auch zu tun. Aber wie geht man denn da vor? Also was lernt man denn da? Was bringt ihr den Leuten bei?
Es geht darum, dann, also es gibt dann Methoden oder Ansätze, um die Polarität näher zu beleuchten. Weil oft ist es so, man dreht sich einfach im Kreis im Kopf. Also man denkt sich, dann mache ich das und dann mache ich aber. Also es ist ein Hin und Her, man springt quasi zwischen den Polen. Und das ist das, was halt einem passiert. Und was wir den Leuten beibringen ist, oder wo wir ihnen bei helfen ist, das Ganze ein bisschen aufzudröseln oder ein bisschen tiefer zu gehen und zum Beispiel zu schauen, was ist vielleicht eine bessere Polarität. Sagen wir mal, dass das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und auf der anderen Seite dass das Bedürfnis oder auch der Stolz, selbstständig zu sein. Also jetzt nicht selbstständig im unternehmerischen Sinne, sondern auf sich selber gestellt oder auch unabhängig, sagen wir mal. Und was wir den Leuten dann beibringen ist, die gegensätzlichen negativen und positiven Effekte stärker zu beleuchten. Also was ist zum Beispiel der negative Aspekt oder was ist der positive Aspekt, selbstständig unabhängig zu sein, aber was ist auch der negative Aspekt, wenn ich das zu lange durchziehe? Also zum Beispiel Vereinsamung, dass man die Verbindung verliert mit Leuten und das erstmal bewusst zu machen. Weil oft ist dieses Hin- und Herspringen im Kopf geht halt oder geht im Kreis und das führt halt einfach die Leute nicht weiter. Aber wenn sie erstmal alles strukturell runterbrechen, dann fällt ihnen irgendwann auf, dass vielleicht bestimmte Aspekte von den positiven Sachen auf der einen Seite und bestimmte von den positiven auf der anderen Seite sind, die ihnen wirklich wichtig sind. Also gar nicht alle Aspekte des Unabhängigseins oder nicht alle Aspekte der Zugehörigkeit. Und einfach dieses Bewusstsein zu haben, zu wissen, was brauche ich davon oder welches Detail davon brauche ich, hilft dann dabei, bessere Lösungen zu finden, bei denen ich genau diesen Teil haben kann, der Unabhängigkeit, ohne die anderen Sachen opfern zu müssen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, also ist auch ein sehr abstraktes Thema halt, auch kognitiv sehr komplex, deswegen ist es schwer, so ein Bild zu malen, aber im Endeffekt geht es darum, das runterzubrechen, weil es nicht nur der eine oder der andere Pol ist, sondern den zu zerlegen in Unteraspekte und dann zu schauen, welches Detail davon ist mir besonders wichtig.
Stelle ich mir sehr schwer vor, weil das ist ja nichts, wo ich sage, hey, ich setze mich jetzt mal hin mit einem weißen Blatt Papier und schreibe mir das herunter.
Mehr oder weniger aber schon.
Okay.
Also wir machen dann natürlich, also wir haben dann vier Quadranten, sage ich mal, der eine Pol, der andere Pol und dann die positiven und die negativen Aspekte. Aber im Endeffekt ist es das. Ich muss in mich gehen und da hilft auch dann der Aspekt Selbstführung. Deswegen, also die drei Punkte sind auch sehr miteinander verknüpft, aber je besser ich in der Selbstführung bin, desto besser weiß ich, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, was sind meine Needs. Und dadurch kann ich dann die Aspekte runterbrechen in kleinere und besser verstehen, der Teil der Unabhängigkeit ist mir eigentlich egal, aber der andere ist mir sehr wichtig.
Jetzt haben die Leute durchlaufen die immer diese drei Kompetenzpunkte auch oder beschäftigen sich manche Leute auch nur mit einem dieser Punkte?
Die Leute sind unterschiedlich stark in den verschiedenen Punkten, wenn sie anfangen mit uns zu arbeiten, aber grundsätzlich schicken wir sie immer durch alle drei durch. Weil, also im Endeffekt ist es auch ein Kontinuum. Also man ist nie fertig. Mhm. Also ich arbeite ja mit der Sache jetzt schon was länger, aber ich kann da, also aus jedem Punkt kann ich, wenn ich jetzt die eigenen Übungen nochmal durchmachen würde, dann würde ich mir jetzt zum Beispiel bei der Selbstführung vielleicht ein anderes Muster rausnehmen, als ich das vielleicht vor 3 Jahren getan hätte. Und dann könnte ich damit Fortschritt machen. Also es geht eigentlich immer weiter.
Ja klar, man verändert sich ja auch und man kriegt ja auch viel, genau, nochmal Druck von außen, vom Markt, wodurch man sich ja auch verändern muss teilweise.
Mir ist da eben noch ein gutes Beispiel zur Selbstführung eingefallen, persönliches, was auch gar nicht so lange her ist, sondern weil wir haben uns ja auf der Corporate Recon im Mai getroffen in Offenbach und da war ich ja auch für Shift Space mit einer Kollegin und mit meiner Mutter dann zur Hilfe als Aussteller da und auf dem Weg zurück, ne, waren ja ziemlich viele Sachen, wir haben gepackt, standen dann in Offenbach am Bahnhof und meine Mutter fragt mich plötzlich, wo ist eigentlich dein Rucksack? Den hatte ich ja im Bus liegen lassen, aber in dem Moment, wo sie mich fragte, wo ist dein Rucksack und wo ich dann gemerkt habe, dass mein Rucksack nicht da war. Ich weiß genau, vor 10 Jahren, das ist natürlich eine lange Zeitspanne, aber vor 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich Panik bekommen, hätte wahrscheinlich geflucht, hätte wahrscheinlich versucht, die Schuld bei wem anders zu suchen. Auch so, hey, warum hast du nicht mit aufgepasst? Und da dann aber zu sehen, dass ich anders reagiert habe, weil mein erster Instinkt war so, okay, wir müssen alle nach Köln zurück, meine Mutter kann aber nicht alles alleine schleppen. Okay, wir gehen auf jeden Fall heute alle zurück, was auch immer danach passiert. Das heißt, ich muss wiederkommen, nochmal nach Offenbach. Was brauche ich dann? Okay, dann gehe ich zum nächsten Busfahrer, hole mir halt die Kontaktdaten für die verloren und gefunden Zentrale und habe dann auf dem Weg zurück einfach angefangen, eine Liste zu machen von den Sachen. Okay, was war in der Tasche drin? Was muss ersetzt werden? Was war auf dem Laptop drauf? Wann war das letzte Backup? Was muss ich wieder durchforsten? Also ich weiß genau, vor 10 Jahren wäre mein Verhalten, meine Reaktion sehr anders gewesen, sehr ungeführt, könnte man sagen. Und ich weiß jetzt aber natürlich auch nicht genau, in welchem Jahr oder in welchem Monat diese Änderung stattgefunden hat. Deswegen ist es ein Kontinuum und es ist so schwer zu beschreiben, welcher Tag oder welche Aufgabe dann die Änderung ausgelöst hat. Aber das ist mir so also sehr klar geworden in dem Moment. Ja, vor 10 Jahren wäre das anders gewesen, von meiner Reaktion her zum Beispiel.
Ja, ich glaube, du schreibst einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, den viele Leute noch durchlaufen müssen, und zwar dieses in Lösungen denken. Also du kannst an der Situation, dass du den Rucksack verloren hast und vergessen hast, nichts ändern.
Das ist es.
Das ist einfach ein Fakt. Da könnt ihr fluchen, da könnt ihr euch aufregen, da könnt ihr Schuld verteilen bis zum geht nicht mehr. An dieser Tatsache wird sich nichts ändern. Und das ist jetzt ein bisschen eine Sache, die du selbst verursacht hast. Jetzt kannst du dich über dich selber zumindest noch ärgern, dass du den Rucksack liegen lassen.
Habe ich natürlich auch.
Genau, ist ja auch irgendwie menschlich und auch okay. Jetzt gibt es aber, glaube ich, ganz viele Dinge, die einfach am Markt, in der Organisation passieren, wo du selber gar nicht der Verursacher bist in dem Moment. Und dann kannst du dich zu Tode ärgern, dass jetzt WhatsApp aufgekommen ist und die SMS stirbt. Aber du wirst an der Situation nichts ändern.
Richtig.
Und viele Leute verschwenden eine Menge Energie in diese Negativität. Warum, weshalb, wieso ich, warum die Disruption? Haben wir das Geschäft noch in einem Jahr? Und da gibt es halt andere Menschen, eher die Erfolgreichen, die dann halt überlegen, okay, rational, was bedeutet das? Wie komme ich wieder an den Rucksack, was kann ich tun, was für Konsequenzen hat das, was muss ich jetzt machen, was hat das für Auswirkungen auf andere, ne? Dass du gesagt hast, hey, ich kann die Leute jetzt da nicht am Busbahnhof stehen lassen und meinen Rucksack jetzt suchen,
genau.
Weil die müssten jetzt alle schleppen, das wäre deutlich schlechter,
richtig,
als jetzt den Rucksack wieder zu holen, also schon mal eine Abwägung, eine Entscheidung getroffen, eine ganz schnelle, wahrscheinlich mehr aus dem Bauch auch heraus in dem Moment, und dann zu überlegen, okay, was muss ich machen? Backup, wie lange ist das her? Wo kriege ich jetzt einen neuen Laptop her? Habe ich einen Datenverlust etc.? Waren da Kundendaten drauf etc. etc.? Sich einfach bewusst zu machen, okay, wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute im Führungsverständnis noch lernen können, in der Selbstführung, im Selbstmanagement noch lernen, wo man einfach auch, ja, das ist ein bisschen das Mindset, was ich am Anfang gesagt habe, wenn ich da anders denke, anders an andere Dinge herangehe, und da auch sehr einfache Werkzeuge verwendest. Du hast ja jetzt auch nicht mehr als einen Stift und einen Zettel am Ende verwendet und es aufgeschrieben. Also einfach mit solchen simplen, banalen Methodiken herangehe, dass ich dann deutlich erfolgreicher sein kann und dann auch deutlich besser in der Führung bin, indem ich einfach mal mir bewusst mache, wie ist die Faktenlage, wie gehe ich damit um, was sind meine Lösungsoptionen, was kann ich positiv dazu beitragen, es zu verändern. Klar, beim Rucksack kannst du nochmal hinfliegen oder hinfahren.
Tatsächlich hat es auch geklappt. Also ich war richtig glücklich, es wurde abgegeben. Und einen Tag später bin ich nochmal hingefahren und habe es abgeholt. Also.
Genau, waren auch ganz nette Menschen bei der Corporation hierbei. wahrscheinlich niemand gefunden und dann abgegeben. Genau, aber sozusagen, du kannst ja was positiv an diese Situation beitragen. Ne? Hast ja auch direkt reagiert, hast dir die Kontaktdaten geben lassen und so weiter.
Genau.
Und,
aber ich weiß auch genau, wie gesagt, vor 10 Jahren hätte ich nicht so reagiert. Und das ist eigentlich das Coole daran. Dass man dann rückblicken kann und weiß, okay, ich hätte auch anders reagieren können. Und es ist nicht offensichtlich oder klar, dass man, sag ich mal, bewusst reagiert.
Ja. Hast du noch andere Beispiele so aus der Praxis von euren Kunden vielleicht, wo du sagst, hey, da ist auch so ein Prozess passiert? Jetzt bist du nicht so tief drin, weil du sagst, du machst die Plattformentwicklung. Aber
ich bin eher im Hintergrund, ja. Genau. Deswegen müsste ich drüber nachdenken. Kann ich jetzt aus dem, wenn mir gleich noch was einfällt, sage ich es einfach. Aber aus dem FF gerade nicht.
Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr habt so eine Plattform. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen auf diesen Prozess eingehen. Jetzt macht ihr das ja alles selbst. Viele Aspekte, die du gesagt hast, sind ja sehr coach-basiert.
Ja.
Wenn ich das jetzt so höre, würde ich es total als sinnvoll erachten, sozusagen so eine Anlaufunterstützung von euch sozusagen zu nehmen, erstmal so ein Universum aufzumachen, zu schauen, was kann ich machen. Und dann aber eigentlich in die Firma zurückzugehen und zu sagen, okay, ich muss einen Coach einstellen, der hier allen Leuten hilft, weil das sozusagen so, also nicht nur auf mich als Führungsperson ja dann eintrifft, sondern eigentlich auf das Team, auf die Organisation, auf den Standort, und eigentlich müsste das, was ich dann in dem als Führungsperson bei euch gelernt habe, eigentlich muss das jeder wissen und sich damit beschäftigen. Aber ich kann der breiten Masse ja nicht alle Leute so in der Intensität ja auch schulen und das machen. Das heißt, ich muss das ja irgendwie skalieren können oder zumindest einen Coach, Coachin sehr nah an der Hand haben. Würdest du das unterstreichen?
Es hilft auf jeden Fall. Aber was du sagst, ist auch interessant, dass du sagst, wenn du das als Führungskraft gelernt hast, dann willst du eigentlich auch, dass das die alle anderen lernen. Das ist total spannend, weil das ist was uns sehr oft passiert. Weil sobald man einmal die Tür aufgemacht hat für die persönliche Weiterentwicklung, die kriegt man halt nicht mehr zu. Ja, das ist eine Einbahnstraße, sage ich mal. Aber sobald man weiß, wie man besser reagieren kann, also jetzt auch mit dem Beispiel mit dem Rucksack, sobald ich weiß, dass ich besser reagieren kann, als ich es vor 10 Jahren gemacht hätte, ist es für mich plötzlich schwierig, mich mit Menschen zu umgeben, die es nicht können. Mhm. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Also sobald du einmal diese Erfahrung gemacht hast, oh, ich kann ja anders reagieren, ich kann bewusster und vielleicht auch reifer, also wir nennen es gerne auch reifer, weil es das einfach ist, reifer reagieren, dann brauche ich das von den Leuten um mich herum auch. Und wie du sagst, ich würde es unterstreichen. Also wie das jetzt sind, die Firmen länger begleiten, aber auf jeden Fall ist es, denke ich, hilfreich, wenn es einfach jemanden gibt, mit dem man einen Dialog führen kann. Weil gerade dieser Dialog hilft halt total. Und deswegen schicken wir Leute auch in den Zoom-Sessions immer in den Dialog rein. Weil genau der Austausch halt dazu, also wie zum Beispiel Multiperspektivität. Wo soll ich wissen, was du denkst, wenn ich nicht mit dir rede? Ich kann mir dann ein Bild von machen, aber dann ist das meine erste Perspektive, die erste Personenperspektive, auf was du denkst, aber es ist wahrscheinlich falsch.
Ja, das ist definitiv so. Und ich glaube, diese Kontinuität, immer wieder auch daran erinnert zu werden, hilft halt auch. Also ich merke das auch bei uns mit den Coaches, die wir hier haben, die immer wieder auch so Reflexionsfragen stellen, wenn die in einem Meeting mit drin sitzen, dann halt auch einfach mal so aus dem Off plötzlich sagen so, hey, wisst ihr eigentlich, dass ihr gerade so und so interagiert oder etc. Das hilft manchmal schon einfach mal zu sagen, oh, halt, stopp, er hat total, oder sie hat total recht. Lass mal kurz 5 Minuten Break machen, kurz runterkommen und dann nochmal auf einer grünen Wiese starten und nochmal so ein bisschen die Fakten auf den Tisch legen und zu sagen, okay, und vor allem erstmal über das Wie sprechen auch. Also wenn ich merke, ich komme bei dem Was gar nicht weiter, dann erst nochmal so, okay, welche Konsequenz hat das jetzt? Müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen? Wie kommen wir denn zu dieser Entscheidung? Ich glaube, es geht viel auch darum, einfach dann d'accord zu sein, wie diese Führung dann letztlich auch stattfindet. Also wir können auch rausgehen und sagen, hey Leute, wir sind uns alle nicht einig. Wir kommen hier nicht auf den grünen Zweig. Dann, wenn wir uns alle einigen, wir ziehen einen Strohhalm, wer den kürzesten zieht, der darf entscheiden und wir gehen alle raus und sind sozusagen d'accord, dass jetzt du diese Entscheidung treffen darfst, dann können wir da auch irgendwie alle super gut mitgehen, weil wir haben ja entschieden, wie wir es entschieden haben. Das ist vielleicht ein bisschen doof mit Strohhalm ziehen und ein bisschen irrational, aber...
Aber eigentlich ist es ein gutes Beispiel, ja. Weil es geht im Endeffekt geht es ja darum, die Entscheidung zu treffen, weil dann sonst kommt es ja nicht weiter.
Genau. Sozusagen eine Methode zu finden, wie wir alle damit leben können auch so ein bisschen. Und dann habe ich zwar die Entscheidung nicht selber getroffen und bin vielleicht auch nicht happy mit dem, was du jetzt entscheidest, aber ich habe es ja entschieden, dass wir es so entscheiden und dann komme ich auch irgendwie besser damit klar.
Oder in dem Fall halt auch zu verstehen, was ist das für eine Entscheidung? Also ich glaube, Jeff Bezos hat das ein bisschen populär gemacht. Ist es eine Entscheidung, die man rückgängig machen kann oder ist es eine, die man nicht rückgängig machen kann? Ja, und wenn es eine ist, die man rückgängig machen kann, dann entscheidet halt einfach. Und im Zweifelsfall mache ich es
ja
rückgängig.
Genau, das ist ja auch noch häufig so. Also die meisten Entscheidungen kann ich ja rückgängig machen. Die wenigsten sind Einbahnstraßen, an denen ich nicht mehr zurückkomme. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch viele Firmen lernen müssen. Es tut gar nicht so weh, diese Entscheidung zu treffen, weil ich kann sie morgen ja auch einfach wieder ändern. Klar, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich muss ein Gebäude bauen, ist ein bisschen mit Kosten verbunden und so weiter. Ja. Klar, da kann man natürlich auch geldlich sehr, sehr viel natürlich auch verlieren, wenn ich die falsche Entscheidung treffe. Aber so diese ganz typischen Alltagsentscheidungen.
Ja, welche Farbe hat das Icon?
Genau. Das ist vollkommen egal, ob ich das richtig oder falsch entscheide. Im Zweifel trifft gar keine Entscheidung und stell beide Icons online und lass die User entscheiden und gucken, was besser ankommt. Da musst du diese Entscheidung nicht mal selber treffen. Also einfach da auch diese Perspektive nochmal zu wechseln. Also was hat das denn für eine Konsequenz, wenn ich diese Entscheidung treffe? Wie komme ich auch wieder zurück zu einer anderen Lage und welche Auswirkungen hat diese Entscheidung am Ende des Tages auch? Und ich treffe hunderte von Entscheidungen jeden einzelnen Tag und auch da merke ich ja, ich kann das ja jederzeit wieder ändern.
Was würdest du sagen, war eine der schwierigsten Entscheidungen, die du treffen musstest? Vielleicht nicht, weil sie technisch sehr schwierig war, sondern weil sie vielleicht viele andere Menschen beeinflusst hat, die das jetzt besser oder schlechter fanden.
Gut, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, die schwierigsten Fragen sind die dich persönlich betreffen. Wie du dein Leben führst, welchen Job du machst, mit welchen Themen du dich beschäftigst. Ich glaube, es gibt zumindest hier bei uns nichts, wo ich sagen würde, hey, das war jetzt eine super schwierige Entscheidung. Also auch nehmen wir diesen Podcast jetzt hier. Ne? Es war ja auch eine Entscheidung, damals war ich allein im Team, wo ich gesagt habe, hey, es macht aus folgenden Gründen Sinn, diesen Podcast hier zu starten. das Investment war sozusagen so gering, in Anführungsstrichen, weil wir hatten die Mikrofone schon, ich musste sozusagen mich nur ein bisschen einarbeiten und Gäste finden und einfach erstmal loslegen, dass sozusagen die Entscheidung, überhaupt erstmal Erfahrung zu sammeln, die war sehr leichtgewichtig. Und wenn ich das jetzt wieder sein lasse, von jetzt auf gleich, weil aus Gründen, dann tut es halt auch überhaupt gar nicht weh. Also die Entscheidung hat überhaupt nicht wehgetan. Jetzt ist es vielleicht für euch da draußen schade, wenn ich jetzt einfach so plötzlich aufhöre oder vielleicht macht es mir auch sehr viel Spaß, was in dem Fall ja auch tut. Und das ist dann vielleicht für meinen Alltag schade, wenn ich das dann sein lasse. Aber das wäre nichts, was ich nicht morgen auch wieder vergessen hätte und nicht irgendwas anderes finde, was mir total viel Spaß macht oder wo ich meine Zeit und meine Energie dann auch rein investieren könnte.
Also war das eher eine leichte Entscheidung, den Podcast zu starten?
Genau, das war eher eine leichte Entscheidung, vielleicht auch eher aus dem Bauch heraus, aber also mir fällt jetzt persönlich hier keine Entscheidung ein, wo ich sagen würde, hey, das war jetzt so schwer, dass sie mich immer noch verfolgt, weil ich die selten auch alleine treffe hier zum Glück, die Entscheidung, und wir die immer gemeinsam tragen. Das macht es immer relativ einfach. Vielleicht war so, wie gesagt, ich glaube, so die Persönlichkeitsentscheidung, also wie ich mich verändere, die fallen mir, oder würde ich sagen, so im Nachhinein, also dass ich den Job hier überhaupt angenommen habe damals, war, glaube ich, eine sehr, da habe ich lange überlegt, ob ich das mache oder nicht.
Was hatte ich da, was waren da die beiden Pole vielleicht?
Ich hätte damals meine alte Firma verlassen und hatte überlegt, okay, was mache ich denn sozusagen mit meinem zukünftigen Leben, damals ja noch ein bisschen jünger. Und es gab so viele verschiedene Richtungen, es gab so viele spannende Umfelder, in denen man sich hätte bewegen können. Und ich war mir einfach unsicher, treffe ich jetzt die richtige Entscheidung? Auch da von der gedacht, okay, wenn ich jetzt da hingehe, dann muss ich da ja mindestens irgendwie 2-3 Jahre bleiben. Aber eigentlich totaler Humbug. Also wenn mir das jetzt hier nicht gefallen hätte, hätte ich auch nach 2 Monaten wieder gehen können, hätte mich woanders beworben. Bis auf ein bisschen Aufwand des Bewerbungsprozesses hätte es sozusagen gar keine Konsequenz gehabt. Aber in meinem Kopf war das damals so verankert, ich muss mich hier schon mal eine Zeit lang festlegen, wenn ich das jetzt hier mache. Und will ich wirklich in diese Richtung gehen, verbrenne ich dann meinen Lebenslauf sozusagen auch mit den Themen. Nachhinein, zum einen war es eine gute Entscheidung, ich bin immer noch hier, also muss ich irgendeine Form happy sein. Genau, also solche Entscheidungen, die mich persönlich treffen, würde ich sagen, sind so die schwierigsten. Auch, dass ich habe lange Consulting gemacht, sehr viel Atlassian Consulting vor allem auch. Und als ich das erste Mal aus dem Team in eine andere Rolle, in ein anderes Team gewechselt bin, da habe ich auch lange mit mir gehadert. Oh, mache ich das jetzt eigentlich? Wie sieht der Weg zurück aus? Kriege ich das hin? Gefällt mir das? Und im Nachhinein muss ich immer sagen, hey, Glück, dass ich es gemacht habe, weil man immer diesen Schritt vorwärts geht und irgendwann in diesen regelmäßigen Veränderungsprozess auch reinkommt und merkt so, okay, das eine passt nicht, also verändere ich es halt. Okay, das passt nicht, wieder verändern. Und so verändert man sich halt Step by Step immer wieder, bis man an so einem Punkt ist, wo man dann eigentlich auch ganz happy ist. Bis halt irgendwas eintritt, bei mir persönlich, von außen, vom Markt, vom Kunden, wo ich merke, okay, jetzt matcht der aktuelle Ist-Stand nicht mehr, jetzt muss ich halt weiter verändern. So ein bisschen wie dieses Pinguin-Buch. Falls du es kennst, vom Thema Change Management. Ich weiß den Namen des Buchs gerade gar nicht. Ich glaube, der ist auf jeden Fall was mit Pinguinen, wo symbolisiert wird, dass die Pinguine auf ihrem Eisberg leben und total happy sind und sagen, hey, die Welt verändert sich nicht, wir haben ja ausreichend Essen, ausreichend Platz. Und ein Pinguin, der immer so ein bisschen rumschwimmt, merkt, dass der Eisberg schmilzt. Und dann alle anderen versuchen davon zu überzeugen, hey, der Eisberg schmilzt, unser Lebensraum wird verschwinden. Und das ist ja eine sehr gute Analogie für die Organisation da draußen. Es kommt von außen etwas, was sie nicht beeinflussen können.
Wie der Manager mit den SMS.
So ein bisschen, genau. Es kommt etwas von außen, was ich nicht beeinflussen kann und auch nicht so wirklich wahrhaben will. Da gibt es vielleicht einen, der versteht das, aber alle anderen sagen, ach nee, komm, der Eisberg hier, der ist groß genug, das wird niemals passieren. Seit hunderten von Jahren leben wir hier, in der 10. Generation kann gar nicht passieren. Aber es passiert halt trotzdem. Und konnte er ja auch nicht belegen, weil er konnte ja schlecht irgendwie den Eisberg ausrechnen und sagen, guck mal Leute, ich habe es ganz genau dokumentiert. Das heißt, es war sozusagen eine sehr Ungewissheit für die anderen oder es war allgemeine Ungewissheit. Und es hat einfach sehr lange gedauert, bis die anderen oder wer Leute überzeugen konnte, dass das so ist und dass sie sich verändern müssen. Und für die Pinguine in dem Buch war das halt so, ich bleibe auf diesem Eisberg, weil das ist sicher. Hier habe ich meinen Safe Space, hier kann mich keiner angreifen, ich muss nicht raus auf offene See schwimmen, bis sie sich halt so weit erkannt haben, ich muss mich verändern, sonst wird mir mein Lebensraum zerstört. Ich muss sozusagen raus ins offene Meer und andere Eisberge ansteuern und anschwimmen, um dort neuen Lebensraum zu finden. Das Buch symbolisiert praktisch diesen Prozess dahinter, wie der Kopf so tickt und wie man diesen Change-Management-Prozess so ein bisschen reinkommt. Bis die Pinguine irgendwann an so einem Prozess waren, dass sie halt so Sucher implementiert haben, die dann halt neue Eisberge gefunden haben, immer geguckt haben, wo es sicher ist und dann sozusagen alle Familien umgezogen haben immer zu diesem neuen Eisberg und die das dann sozusagen so oft getan haben oder immer dann getan haben, wenn es notwendig war und immer in diesen Prozess reingekommen sind. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich immer wieder sage, Unternehmen müssen wandelbar sein. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Dass Organisationen in so einen Prozess reinkommen müssen, den Tanker, den sie vielleicht haben, wenn sie ein Konzern sind, so schnell zu verändern, immer wieder, wenn die Außenwelt das letztlich erfordert. Und Ich glaube, das, was ihr macht, hilft sehr stark in der Denke vieler Leute, das auch voranzutreiben.
Es ist halt auch einfach unfassbar anstrengend, sich andauernd anzupassen.
Ja, definitiv.
Deswegen kann ich die Pinguine da auch sehr stark nachvollziehen, wenn die sagen, nee, das haben wir ja schon immer so gemacht. Also es ist halt total nachverständlich. Es ist ja auch dann, es ist ja gleichzeitig wieder diese Polarität. So, möchte ich dazugehören oder bin ich offen dafür, halt was, also mich zu verändern? Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich mich verändere, dann verändert sich ja auch gleichzeitig mein Umfeld. Also entweder, weil sich Leute mit mir verändern oder weil ich mein Umfeld austausche, ja, oder ändere. Und das ist halt
einer der schlimmsten Sätze, die man sagen kann. Das haben wir schon immer so gemacht.
Ja.
Das triggert mich immer persönlich sehr, wenn mir das jemand so um die Ohren haut. Vor 100 Jahren war das vielleicht auch okay. Da hat sich die Welt halt auch nur so alle 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre gravierender geändert.
Ja.
Und da war das vielleicht auch okay, das zu sagen. In der heutigen Welt ist es halt
es ändert geschäftsschädigend. Sich ständig irgendwas. Deswegen, also das geht halt nicht mehr weg. Und weil wir halt dann den Leuten helfen, ist besser damit klarzukommen. Weil, dass sich die Sachen ändern, damit, ja, es wird sich immer weiter ändern. Da ist es nicht mehr zu stoppen.
Genau. Nichts ist so klar wie der Wandel da draußen, ja, auf jeden Fall, und die Veränderung. Und ich glaube, erfolgreich ist man nur, wenn man sich dieser Veränderung anpassen kann und auch erkennt, dass die kommt. Und auch, dass die Organisation so einstellt, dass eben an der Wertschöpfung diese Veränderung auch sehr schnell stattfinden kann. Ich glaube, wer das schafft, diese Eigenschaften hat und da auch die richtigen Personen hat letztlich mit diesem, ich nenne es jetzt mal Mindset wieder, da auch diese Denke zu implementieren oder diese Denke einfach auch zu haben letztlich, diesen Shift auch zum Gehen, wahrscheinlich kommt daher auch der Name von eurer
Company. Ja, tatsächlich,
dann,
ja.
Dann kann man, glaube ich, weiterhin auch sehr erfolgreich sein. Ich will nicht sagen, dass es nicht irgendeine Disruption gibt, die dann trotzdem geschäftsschädigend sein kann, aber ich glaube, dass man als Organisation schon sehr viel Disruption und Elemente von außen abfedern kann, wenn man so aufgestellt ist.
Ich würde das auch nochmal gerne unterstreichen, was du gesagt hast, nämlich die Fähigkeit, schnell Änderungen durchzuführen. Weil das trifft eigentlich den Kern der Sache. Also weil Organisationen sind auch oft bereit, dafür sich zu ändern, aber die Strukturen sind so gewachsen und niemand hat die mit der Zeit dann gewartet oder quasi modernisiert, und dann ist die Änderung schwierig in dem Moment, wo es nötig ist. Das ist, geht es ein bisschen in die technische Richtung, aber in der Softwareentwicklung gibt es was, das nennt sich Refactoring. Das heißt, ich habe, keine Ahnung, seit einem Jahr entwickle ich irgendeine Software, und Refactoring ist im Endeffekt eine Änderung, die semantisch gar nichts ändert. Also alle Funktionen sind genau wie vorher, der Nutzer sieht genau das gleiche wie vorher, aber der Code ändert sich in eine bestimmte Art und Weise. Und das Ziel vom Refactoring ist ja auch, zukünftige Änderungen leichter möglich zu machen. Dafür mache ich das Refactoring, weil irgendwann kommt spontan eine Anforderung, irgendwann kommt spontan eine Änderung an, ich weiß es nicht, an welchen Sachen. Bestimmt sind Buchhaltungssoftwareentwickler immer sehr.
Ja. Aber es ist immer auch eine sehr schwierige Entscheidung. Es wird immer lange hinausgezögert, bis zum allerletzten Punkt, so ist meine Erfahrung, wenn ich mit Entwickler denke. Dieses Refactoring wird meistens immer dann so, ja, ich mache das noch. Irgendwann dieses Jahr kommt das noch. Und dann ist es irgendwann schon so aufgestaut, dass es auch so ein Riesending ist. Und meistens immer auch,
ja,
sehr schwer umsetzbar, weil man es eben nicht mehr plötzlich in 2 Wochen halt umgesetzt hat.
Ich meine, das Problem daran ist halt auch, manchmal ist es halt auch falsch zu refactoren. Wenn man jetzt wirklich ein Startup ist und einfach nur einen Prototypen testen möchte, da ist Geschwindigkeit wichtiger. Und im Zweifelsfall wird der vielleicht wirklich weggeworfen. Und dann muss man halt vorher aber auch sehr gut kommunizieren, es ist ein Prototyp. Wobei dann oft natürlich, wenn es erfolgreich ist, vielleicht das Management sagt, der bleibt jetzt live, und dann leiden die Entwickler. Aber manchmal ist es halt auch falsch zu refactoren. Und das muss einem auch sehr klar sein, in welchem Zustand bin ich gerade. Bin ich im Zustand, wo ich die Long-Term-Maintenance quasi sicherstellen muss, dann ist Refactoring sehr sinnvoll. Aber wenn nicht, dann soll ich es vielleicht auch nicht machen, weil es Zeitverschwendung ist. Ist wieder eine Abwägung.
Klar, die Entscheidungsfähigkeit, also zu entscheiden ist auch eine Fähigkeit, die man besitzen muss und die man auch lernen kann.
Ich persönlich refactor total gerne, aber es ist nicht immer nützlich. Da muss ich mich mal selbst stoppen. Da
musst du auch in die andere Richtung aufpassen.
Genau.
Du hast eben so einen spannenden Satz gesagt, mit den ganzen Strukturen einführen, das nämlich an, ich war letzte Woche auf der Transformationskonferenz, und da hat der Oliver Sova stand auf der Bühne, der war oder ist Geschäftsführer von der Beutelhäuser-Gruppe, und so 1300 Mitarbeitende ungefähr, und er hatte so auch so einen spannenden Satz gesagt. Wir haben uns dann irgendwie mal, die haben auch so refactored sozusagen in der Company und haben auch viel Managementprozesse so abgeschafft, und er sagte sinnbildlich, wir haben uns dann irgendwann die Frage gestellt, wer sozusagen diese ganzen Kontrollmechanismen und Managementfunktionalitäten eingeführt haben, bis wir festgestellt haben, dass wir es selber waren. Und trifft es auch ganz gut, dass man halt in diesem Hamsterrad so ein bisschen drin ist, diese Steuerelemente macht und denkt, man tut halt was Gutes, indem man diese ganzen, ja, weiß ich nicht, Prozesse, Normen aufschreibt, Kontrollmechanismen etc., bis man halt merkt, dass man die Organisation handlungsunfähig gemacht hat an vielen Stellen, dass sie sich viel mit sich selbst beschäftigen müssen, weil irgendein Prozess intern vorhanden ist dafür, den ich ausfüllen muss, irgendeinen Antrag, den ich ausfüllen muss, an irgendeine Vorgabe, die ich mich halten muss.
Und wir bauen das mal ein, falls wir das mal brauchen.
Ja, so ungefähr auch. Und das hat überhaupt nichts mit dem Kunden zu tun. Und das hat er auch gesagt, es hat überhaupt nichts mit dem Kunden zu tun. Es hat dem Kunden null Nutzen gebracht, dass wir hier intern Reisekostenrichtlinie haben, dass wir hier intern Zeiten buchen, dass wir hier intern folgende Formulare für irgendwas haben. Es hat überhaupt keinen Mehrwert gestiftet. Und dann muss, wenn man erstmal so aufwacht und erkennt, hey, das bringt alles keinen Kundennutzen, dann muss man anfangen, an der Stelle die Organisation wieder zu verschlanken, die Entscheidung wieder dezentraler treffen zu können, den Leuten auch diese Fähigkeit zu geben, weil das können die auch, das hat er auch gesagt. Er hat dann so gedacht, wir sind hier gerade so in so einem starren Modus drin. Wir dachten auch, vielleicht wird es kompliziert. Aber er meinte, sobald sie angefangen haben, das abzuschaffen, war das wie so Fesseln abnehmen und jeder hat sozusagen sofort wieder in diesem anderen Modus gearbeitet. Das heißt, die Leute sind in der Lage auch, das zu tun. Das ist ja häufig auch so ein Management-Ding. Dass sie sagen, ja, meine Leute, die können das alle gar nicht. Ich muss denen ja vorgeben, wie die Welt funktioniert. Und ich muss doch das machen. Und die müssen doch hier mal dokumentieren, dass sie das und das getan haben. Aber nein, müssen sie gar nicht. Die können das sozusagen, die Leute sind fähig. Die Leute sind in der Lage zu entscheiden. Die Leute sind in der Lage auch zu führen an richtigen Stellen. Weil die stehen ja an der Wertschöpfung ganz, ganz vorne.
Ja.
Und man muss ihnen nur die Rahmenparameter in die Hand geben, dass sie das tun dürfen.
Das ist dann wieder so das Thema Micromanagement auch, ne? Gebe ich das vor oder vertraue ich meinen Mitarbeitern, dass sie das machen?
Definitiv. Ich würde sagen, bei euch mal anzurufen und da mal diese drei Säulen auch zu durchlaufen, ist, glaube ich, ein erster guter Ansatz.
Tatsächlich, falls ich es hier einfach placen kann, wir haben auch was, das nennen wir Scorecard oder vertikale Entwicklung Quiz. Das kann man ausfüllen, sind 15 Fragen. Das ist so ein bisschen in die Richtung, also sind quasi eine Likert-Scale, wie sehr stimme ich der Aussage zu? Dann beantworte ich 15 Fragen und dann bekomme ich ein persönliches Profil, wo ich gerade stehe auf den drei Säulen, sag ich mal.
Gut, das ist spannend. Das fülle ich vielleicht mal aus und dann kann ich nochmal ein Video veröffentlichen, wo ich da vielleicht gerade stehe. Da können wir mal gucken, ob ich dann bei euch demnächst auch mal aufschlagen sollte. Verlinken wir auf jeden Fall unten in den Shownotes mit rein, dass ihr darauf zugreifen könnt. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall gemerkt, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Führung und vor allem auch Weiterentwicklung zu beschäftigen, auf der persönlichen Ebene, natürlich aber auch auf der ganzen Organisation, was das für eine Auswirkung auch letztlich hat. Vertikale Weiterentwicklung oder vertikale Entwicklung in den drei Bausteinen, Selbstführung, jetzt muss ich meinen Spicker nochmal kurz rausholen, Selbstführung, Multiperspektivität und integratives Denken, hatte ich so in der Form auch bisher noch nicht gehört, aber ich glaube, es wer jetzt zugehört hat, die letzten anderthalb Stunden nehmen wir, glaube ich, gleich schon auf hier, vielleicht mal die Folge in zwei splitten, wird, glaube ich, merken, wie viele Details da drin stecken. Dass es nicht nur ein Aspekt ist, wo ich sage, hey, ich ändere diese eine Sache und damit irgendwas besser.
Ist auch ein sehr individueller Aspekt.
Genau, es ist ein sehr individueller Aspekt. Ich bin auch gar kein Fan davon, also du hast auch gar nicht das Wort Best Practice oder so genannt, weil das hier in dem Moment auch gar nichts zu suchen hat. Weil es geht um individuelle Förderung, es geht um individuelle Companies. Ich habe das so häufig schon erlebt, da hockst du in so einem Workshop und dann lässt du dir die Welt von denen erklären, wie sie ticken und dann erzählen sie dir eine Viertelstunde, wie individuell sie sind, wie sie sich von Wettbewerbern abheben und warum sie jetzt Weltmarktführer sind und was sie sozusagen individuell ausmacht. Und dann wagen sie, okay, jetzt implementieren sie doch mal die Best Practices vom Markt bitte bei mir hier in der Company. Und man denkt sich so, okay, ist ja schön. Also ich bin ja auch ein Fan davon, sich mal Beispiele anzugucken und Dinge auch auszuprobieren und Dinge, die vielleicht auch schon mal woanders funktioniert hat, auch einfach mal irgendwie zu leben und so weiter. Aber einfach zu sagen, also mich eine Viertelstunde sozusagen zu erklären, warum man anders ist wie alle anderen und dann zu sagen, gib mir das, was alle anderen bitte auch machen, das matcht halt irgendwie nicht zusammen. Also denkt mal ein bisschen drüber nach. Also wenn ihr sagt, ihr seid so individuell, ihr seid so viel besser dem Kundennutzen gegenüber wie alle anderen da draußen, dann muss es doch tödlich, muss es doch wirklich unverständlich sein, das Gleiche zu machen, was eure Mitbewerber da draußen gerade tun, um erfolgreich zu sein. Und das höre ich immer wieder, weswegen ich zum Beispiel gar kein Fan von Best Practices bin, zumindest in dieser Form zu sagen, hey, nimm mal die Best Practice-Lösung Nummer 1 und implementiere die einfach. Kann man machen, klar, aber das muss man zumindest sehr stark reflektieren, ob das wirklich das Richtige für einen ist. Besser ist lieber zu analysieren, was brauche ich und daraufhin das Beste auch zu machen. Da kann man auch mal in die Best Practices der anderen reingucken und sich auch baukastenmäßig an gewissen Dingen auch mal bedienen, keine Frage. Das heißt, Rat nicht immer neu erfinden. Aber einfach blind zu etwas implementieren, was andere erfolgreich gemacht haben, ist meistens keine gute Lösung.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen.
Dann lassen wir es auch so stehen an der Stelle. Martin, recht herzlichen Dank.
Danke dir, Florian.
Dass du mit hier im kleinen, in der kleinen Sauna drin saßt und wir sehr, sehr viel besprochen haben, sehr viele Dinge angesprochen haben, was das Thema Führung angeht. Wenn ihr da draußen jetzt daran andocken könnt oder bei Martin in der Company vielleicht auch schon das Programm durchlaufen habt, zufälligerweise, dann schreibt mir doch einfach mal an modernwork@seibert.group eure Erfahrungen zusammen. Oder wenn ihr auf den Martin zugehen wollt, wer sagt, hey, das klingt total spannend, da muss ich mich auch mal mit beschäftigen, dann werdet ihr die Kontaktdaten von ihm auch unten in den Shownotes finden, werden auch die Company nochmal verlinken und auch den Selbsttest verlinken. Vielleicht könnt ihr den mal ausfüllen und gucken, wie gut oder schlecht es um eure Führung steht und wie dringend oder nicht dringend ihr die Weiterentwicklung dazu braucht, und zwar die vertikale Weiterentwicklung braucht. Martin, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du einen weiten Weg nach Wiesbaden gefunden hast und wir das spannende Thema einmal beleuchtet haben. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was mitgenommen. Und wenn ihr Lust habt, bewertet uns sehr gerne auf dem jeweiligen Kanal, auf dem ihr gerade zugehört oder zugeschaut habt. Macht's gut.
Danke für die Einladung.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.